Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Reformierten planen ihre Zukunft. Einerseits wünschen sie sich eine stärkere Vertretung in Bundesbern. Andererseits möchten sie im Hinblick auf das europäische Reformationsjubiläum 2017 verstärkt in der Öffentlichkeit präsent sein. Beide Projekte wurden diese Woche diskutiert an der Sommerabgeordnetenversammlung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes. Lorenz Marti sprach darüber mit Ratspräsident Gottfried Locher.
Gottfried Locher, der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, will seine Beziehungen zu den Bundesbehörden verbessern und institutionalisieren. Sind denn die Behörden und die Politiker überhaupt an der Meinung der Kirche interessiert?
Ja, meine Erfahrung ist, die sind interessiert. Die müssen Beschlüsse, Entscheide fassen, bei denen sind sie interessiert, die Meinung der Kirche zu hören. Und diese Meinung sollten wir ihnen möglichst nahelegen.
2017 feiert ganz Europa das 500-jährige Jubiläum der Reformation. Was ist da von den reformierten Schweizer Kirchen zu erwarten?
Auch die Schweiz gehört zu Europa. Wir feiern auch. Wir beginnen 2017 und gehen dann in die Kantone, weil in unseren Kantonen zu unterschiedlichen Zeiten gefeiert wird. 19 beginnt es in Zürich und dann geht es über fast zwei Jahrzehnte hinweg. Und wir möchten die Reformationsbotschaft in den Mittelpunkt stellen. Also nicht uns selber feiern, nicht nur nach hinten blicken, sondern neu aufleben lassen, was die Menschen bewegt hat in der Reformation, wie sie den Blick aufs Evangelium neu geöffnet haben. Diese Erfahrung möchten wir den Menschen wieder nahebringen.
Sie haben die Reformationsbotschaft an der Abgeordnetenversammlung auf die Formel gebracht. Wer glaubt, ist frei. Was heißt das?
Bis jetzt ist das nur meine eigene Idee und mein Vorschlag. Ob daraus eine Reformationsbotschaft wird, werden wir sehen. Aber es liegt mir daran, dass wir eine Botschaft vertreten können und nicht viele kleine Botschäftchen, die man dann nicht hört. Wer glaubt, ist frei. Eine Kernaussage der Reformatoren, dass der Glaube mit Befreiung zu tun hat, dass Gott die Menschen befreit, befreit von sich selber, von ihren eigenen Schwächen, befreit von einer Umwelt mit vielen Sachzwängen, befreit für eine andere Ausrichtung ihres Lebens und einen Sinn, der im Leben und im Sterben weiterträgt.
Die Reformierten suchen ja seit langem nach ihrem eigenen unverwechselbaren Profil. Vor zwei Jahren wurde dazu kirchenintern eine Vernehmlassung zu einem reformierten Bekenntnis lanciert. Das Interesse scheint allerdings sehr gering zu sein. Nur gerade 5% der Befragten haben dazu Stellung genommen. Sind Sie enttäuscht?
Ich beurteile das ziemlich anders. Ich glaube, dass das Interesse an diesem Bekenntnisprozess groß ist und stelle auch fest, dass viele Rückfragen an uns kommen, an den Kirchenbund, wie man hier sich weiter miteinander unterhalten könnte. Wenn Sie schauen, wie lange die Schweizer Reformierten jetzt ohne Bekenntnis gelebt haben, dann glaube ich, ist der Prozess jetzt eigentlich sehr gut unterwegs.
Wäre ein solches Bekenntnis dann für alle Mitglieder der reformierten Kirchen verbindlich?
Das steht nicht zur Debatte. Ein Bekenntnistext mit einer kurzen Formel, der für alle verbindlich ist, darum geht es nicht. Es geht eher darum, neu die Elemente, die zum Bekenntnis gehören, wenn wir von Gott sprechen, von Christus sprechen, wenn wir von der Gesellschaft sprechen oder unserem Kirchensein, diese Elemente neu zu füllen, sie verständlich zu formulieren und dann entsteht nicht ein Text, sondern es entstehen verschiedene Texte.
Sind Sie zuversichtlich, dass dieser Bekenntnisprozess, dieser Suchprozess doch noch zu einem guten Ergebnis führt?
Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich glaube auch nicht, dass man von einem doch noch sprechen sollte. Dieser Aufbruch hat jetzt stattgefunden. Jetzt muss man ihm Zeit geben.
Gottfried Locher, nach den neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik verlieren die Kirchen weiterhin deutlich an Mitgliedern. Für die Reformierten heißt das über 3% Minus in den vergangenen 10 Jahren. Macht Ihnen das Sorgen?
Wir machen die jetzigen Zahlen nicht Sorgen. Man kann sie verschieden lesen. Man kann sie so lesen, dass wieder Leute aus der Kirche ausgetreten sind. Oder man kann sie so lesen, dass immer noch quasi jede dritte Person in der Schweiz bei den reformierten Kirchen zu Hause ist, eine Heimat findet. Ich glaube auch, dass wir hier eine Entwicklung sehen, die geht noch lange. Es ist vorbei, dass große Landeskirchen alleine hier die religiöse Szene beherrschen. Es gibt jetzt viele kleine und neuere Religionsgemeinschaften bei uns im Land. Und ich glaube, es tut uns allen gut, dass jetzt diese Freiheit eben da ist, dass die Menschen wählen können, wo sie sich zu Hause fühlen. Das heißt auch, dass unsere Kirche glaubwürdig sein muss. Sie muss jetzt neuerdings Menschen durch ihre Glaubwürdigkeit überzeugen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, macht Ihnen dieser Erosionsprozess nicht allzu große Sorgen, weil Sie an die Zukunft der Reformierten glauben?
Es macht mir keine Sorge, wenn jetzt Veränderungen in der Verteilung der Religionsstatistik hier wahrgenommen werden müssen. Sorge machen würde es mir, wenn wir nichts mehr zu sagen hätten.
Gottfried Locher, Ratspräsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, befragt von Lorenz Marti. Und jetzt nach Berlin. Berlin war nach dem Ersten Weltkrieg Zufluchtsort und Zwischenstation für viele Juden aus Osteuropa. Die meisten flüchteten vor Krieg, Revolution oder Pogromen Richtung Westen. In Berlin ließen sich aber auch viele von ihnen nieder, die meisten in Charlottenburg. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin erzählt jetzt von ihrer Geschichte. Christina Kaprez hat sich diese Ausstellung in Charlottenburg in Begleitung einer der Kuratorinnen angesehen.
Gleich hinter dem Kurfürstendamm beginnt Charlottenburg. Das Quartier mit den imposanten großbürgerlichen Häusern war in den 20er Jahren das pulsierende Zentrum von Berlin. Die deutsche Hauptstadt erwachte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu neuem Leben, erzählt die Historikerin Anne-Christine Sass.
Es gab 4 Millionen Menschen, die hier in Berlin lebten, mehr als heute. Und es war ein ganz starkes pulsierendes Leben, gerade auch um den Kurfürstendamm rum, der eben auch Nevski-Prospekt genannt wurde.
Nevski-Prospekt, wie die große Hauptstraße in St. Petersburg. In den 20er Jahren nach dem Zerfall des Russischen Reiches und der Revolution kamen viele Flüchtlinge aus Russland nach Berlin. Unter ihnen auch viele Jüdinnen und Juden. Und diese Flüchtlinge ließen sich gern in Charlottenburg nieder. Charlottenburg war damals noch eine eigene Stadt und gehörte offiziell noch nicht zu Berlin. Juden konnten sich hier leichter niederlassen. Zeitweise lebten rund 300.000 Russen hier. Und so erhielt das Quartier den Spitznamen Charlottengrad in Anlehnung an das russische Leningrad.
Also es gab eine ganz ausgeprägte Kaffeehauskultur in den 20er Jahren in Berlin. Es gab aber auch viele russische Buchhandlungen, kleinere Teeküchen, wo man sich traf, russische Geschäfte. Also Russisch war eben auch im Straßenbild, im Stadtbild präsent.
Die russischen Migranten prägten auch das intellektuelle Leben in Berlin damals. Zum Beispiel existierten über 100 Migrantenverlage. Für Ausländer war es aufgrund der Inflation günstig, in Berlin zu investieren. Und so erschienen in den 20er Jahren über 1000 russische Bücher in der deutschen Hauptstadt. Das florierende jüdisch-russische Leben fand 1933 ein jähes Ende, erzählt Anne-Christine Sass.
Ja, nach 1933 mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war für viele der osteuropäischen Juden russischen Juden war ihnen klar, dass Deutschland kein dauerhafter Aufenthaltsort für sie sein könnte, vor allem für die Intellektuellen, die ja eben auch verfolgt wurden, gerade sozusagen, wenn sie sozialistisch eingestellt waren.
Und so zogen viele von ihnen weiter, nach Paris, in die USA, aber auch in die Schweiz. Nach dem Krieg war Deutschland für viele Jüdinnen und Juden zuerst einmal tabu. Israel zog viele von ihnen an als neue Heimat. Erst in den letzten 20 Jahren wurde Berlin wieder zu einem Magnet für Jüdinnen und Juden aus Russland. Und wieder kommen viele nach Charlottenburg.
Mein Eindruck ist, dass vielleicht auch sozusagen die 20er Jahre, die ja dann eben auch von vielen Russen beschrieben wurden, das russische Berlin, wenn man jetzt an Nabokov denkt oder an Ehrenburg, dass sozusagen diese Texte bekannt waren und man vielleicht sozusagen dachte, Charlottenburg ist ein guter Ort, wo man leben kann.
Und so schließt sich der Kreis wieder. Heute gehören russische Lebensmittelläden wieder zum Stadtbild in Charlottenburg. Am Kudamm shoppt die Schickeria aus dem Osten und Autoren wie Wladimir Kaminer prägen das kulturelle Leben der deutschen Hauptstadt mit. Auch er ist ein jüdischer Russe.
Christina Kaprez berichtete. Die Ausstellung In Transit, jüdische Migranten aus Osteuropa in den 1920er Jahren, läuft noch bis zum 15. Juli im Jüdischen Museum Berlin. Der Rio-Gipfel ist zu Ende und weltweit macht sich Enttäuschung breit über den UNO-Nachhaltigkeitsgipfel. Auch die Vertreter kirchlicher Hilfs- und Entwicklungswerke machen lange Gesichter. Judith Wipfler mit den Meldungen der Woche.
Kein Rückschritt, aber leider auch kein Fortschritt. So fassen die Vertreter der Schweizer kirchlichen Hilfswerke ihren Eindruck vom Klimagipfel in Rio zusammen. Brot für alle und Fastenopfer waren vor Ort in Rio. Beide Organisationen kritisieren, dass der Gipfel keine Wege aufgezeigt habe, wie es nach 2015 weitergehen kann. Bis dann hätten ja die sogenannten Millenniumsziele erreicht werden sollen. Die Hilfswerke sind besonders enttäuscht, dass in Rio nichts zur Verbesserung der Situation und Rechte von Frauen beschlossen wurde. Immerhin, so die Bilanz, sei das von den Industriestaaten gewollte Konzept Green Economy verhindert worden. Damit, Zitat, trägt Rio plus 20 immerhin nicht dazu bei, dass Wälder, Wasser und Land vermehrt dem Spekulationshunger des Finanzsektors zum Opfer fallen. Heute wird in römisch-katholischen Kirchgemeinden der sogenannte Peterspfennig eingesammelt. Eigentlich. Denn einige Seelsorgende, etwa im Fricktal, weigern sich, die Kollekte für den Vatikan einzuziehen. Damit demonstrieren sie gegen das Verhalten der Vatikanbank und die undurchsichtigen Vorgänge im Vatikan selber. Den wollten sie nicht auch noch finanziell unterstützen. Der Vatikan betont derweil, dass der Peterspfennig allein in die soziale und karitative Arbeit des Vatikan fließen werde und nicht seinem Selbsterhalt diene. Im Kanton Bern bleibt vorerst alles beim Alten. Auch weiterhin werden die Pfarrerlöhne wie auch das Berner Rabbinat vom Staat bezahlt. Dafür obliegt dem Staat die Nutzung kirchlicher Liegenschaften und Güter. In letzter Zeit gab es einige Vorstöße für die vollständige Trennung von Kirchen und Staat im Kanton Bern. Diese käme den Kanton allerdings viel teurer als die jetzige Lösung. Der Kanton müsste den Kirchen nämlich ihre ehemaligen Güter im Wert von 2 bis 3 Milliarden Franken zurückgeben. Drum ist die Berner Regierung auch dafür, dass alles so bleibt, wie es seit 200 Jahren ist. Die größte protestantische Kirche in den USA hat erstmals einen afroamerikanischen Präsidenten. Er heißt Fred Luther und ist 55 Jahre alt. Angefangen hat Luther als Straßenevangelist und fand dann seinen Weg in die Southern Baptist Church. Bis heute ist der südliche Baptistenverband von weißen und eher konservativen Pastoren geprägt. Unrühmlich ist auch das lange Festhalten der Southern Baptists an Sklaverei und Rassentrennung. Mit ein Grund dafür, dass heute nur 7% der insgesamt 16 Millionen Kirchenmitglieder Afroamerikaner sind. Umso erstaunlicher ist die Wahl von Fred Luther. Er ist landesweit als Prediger bekannt und wirkt als Pastor in New Orleans. Das Internet wächst und darum braucht es bald neue Endungen in den Adressen der Webseiten, sowie .ch oder .tv. Nun treten Kirchen und Religionsgemeinschaften auf den Plan und fordern eigene Endungen, wie etwa .church, .koscher oder Islam. Die Netzverwaltungsorganisation ICANN sieht vor allem bei .church Probleme auf sich zukommen. Wenn der ICANN nämlich einer Organisation die Endung Church, also Kirche, verweigern würde, müsse er mit Diskriminierungsklagen rechnen. Der Vatikan interessiert sich für die Endung .catholic, also katholisch. Die hat sich der Vatikan für 660.000 Franken schon mal reservieren lassen. Ob der Vatikan aber auch wirklich den Zuschlag für Catholic bekommt, wird erst 2013 entschieden.
Judith Wipfler. Übrigens auf drs2.ch können Sie diese Ausgabe des Blickpunkts Religion auch nachhören.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.